Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Äthiopien war nie ein Land, was kolonisiert worden ist. Äthiopien hat einen sehr, sehr reichen Arzneischatz und eine unheimlich große Biodiversität.
Und davon, von dieser Biodiversität, profitieren die traditionellen Heiler im Land bis heute. Äthiopien gilt ja auch als eine mögliche Wiege der Menschheit. Und so haben hier Pflanzen und Menschen schon sehr, sehr lange koexistiert. Und wie jetzt diese heimischen Pflanzen auf die Menschen wirken, das wissen die traditionellen Heiler, die ihr sehr altes Wissen von Generation zu Generation weitergegeben haben und selten teilen. Aber ein äthiopischer Pharmakologe, der hat sich Zugang verschafft, um damit heute in Deutschland an Krebstherapien zu forschen. Ich bin André Zanto, hallo, und die ganze Geschichte, die hat Kolja Unger in den vergangenen beiden Jahren recherchiert. Sie beginnt im Behandlungszimmer eines traditionellen Heilers in Äthiopien.
This is a registration book.
Zimmermannung.
Jonas.
Jonas.
Weißer Schorf an mehreren Stellen. Vorsichtig tastet Tegisto die Kopfhaut seines 5-jährigen Patienten ab, während die Mutter daneben steht.
Ich bin den Neonauen.
Der Heiler in Blue Jeans und schwarzem Jackett ist sich sicher. Eine wiederkehrende Pilzerkrankung. Tegisto holt 3 verschiedene Einmachgläser mit getrockneten Kräutern aus dem Regal hinter seinem Behandlungstisch hervor und mischt sie in einem gerollten Papier zusammen. Dann erklärt er Mutter und Kind die Einnahme.
On the head.
Tegisto behandelt seine PatientInnen in der kleinen Praxis neben seinem Wohnhaus in Baherda, einer Stadt im Norden Äthiopiens an der Quelle des Blauen Nils. Als traditioneller Heiler ist er Arzt, spiritueller Traditionswahrer, Psychotherapeut, Apotheker und Pharmazeut in Personalunion. Für seine Behandlungen verwendet er Kräuter, die er selbst gesammelt hat. Etwa auf den Hügeln oberhalb der Stadt, wo es ganz schön windig ist, pflückt er ein Blatt und zerreibt es zwischen seinen Fingern.
The name of this plant is Zigitta.
Diese Pflanze heißt hier Sgita. Den biologischen Fachterminus kenne ich nicht. Wir nutzen ihre Früchte und Samen gegen von Parasiten verursachte Krankheiten und Durchfall.
Und dann geht's wieder runter. Tegisto ist auf dem nahen Lake Tana unterwegs. Nilpferde beobachten ihn aus dem braunen Wasser. Mit einem Motorboot besucht der Heiler regelmäßig die 20 bis 30 Inseln in Afrikas höchstgelegenem See. Hier befinden sich nicht nur bunt bemalte äthiopisch-orthodoxe Klosteranlagen aus dem 14. Jahrhundert. Es gibt auch eine reichhaltige Flora zu entdecken, mit verborgenen Heilkräften, meint Tegisto.
This is one of plant of cancer plant. In America, Azoi.
Das hier ist Azoi.
Highly reactive.
Sehr reaktiv. Eine mächtige Pflanze gegen verschiedene Krebsarten.
Powerful plant.
Das Wissen der Heiler wird weitergegeben von Vater zu Sohn, mündlich und schriftlich.
Transfer from the other person, the other person.
Tegisto holt ein altes Medizinbuch mit einem Holzeinband hervor, das er stets bei sich trage.
This is not a praying book. This book is medical book, my father's book.
Das Buch habe er von seinem Vater erhalten. 300 Jahre sei es alt, beteuert er.
More than 300.
Rote altäthiopische Lettern auf Pergament. Übersetzt steht da unter anderem das Rezept eines Liebestranks.
Wenn eine Frau sich verliebt, sollte sie Blüten des Romanbaumes auftragen, wenn sie ihren Liebhaber aufsucht.
Zurück in seiner Praxis. Im Wartezimmer hängen neben einem Hyänenfell mehrere bebilderte Tafeln zu verschiedenen Krankheiten. Tegisto gibt einen kurzen Überblick über die Philosophie hinter seiner Heilkunst.
Which is spiritual.
Spiritual. Ganzheitliche Naturheilkunde. Sie reicht von Wundbehandlungen über innere Medizin bis hin zu spirituellen Ansätzen wie Geistheilung. Tegisto erzählt etwa von einer Patientin, die am bösen Blick erkrankt in diesen Raum gewankt ist.
Sie wurde bewusstlos und fiel hin. Ich legte sie auf das Hyänenfell und mischte verschiedene Pulver zusammen. Ich befragte sie, was ihr denn fehle. Sie fing an zu weinen und schilderte dann das Problem. Ich fragte nach ihrem Namen, Aber sie sagte ihn nicht. Sie sagte stattdessen den Namen einer bösen Person und meinte, ich bin Ababa. Und als Ababa schilderte sie mir, was passiert war. Dann gab ich ihr das Pulver zu riechen. Sie wachte auf, aber wusste nicht, was mit ihr geschehen war.
Die traditionellen Heiler Äthiopiens behandeln ihre PatientInnen vor allem in ländlichen Regionen, wo man oft Stunden unterwegs wäre zum nächsten Krankenhaus. Und ihre Behandlungen sind recht günstig. Somit schließen sie eine Versorgungslücke. Und sie sind inzwischen auch organisiert. Viele haben sich in der Natural Herbal Medicine Organization zusammengeschlossen. Eine Art Bündnis, auch zum Schutz ihres hunderte Jahre alten Wissens. Das interessiert auch äthiopische Wissenschaftler wie Solomon Tesfaye, der am Anfang seiner Laufbahn den Heiler Tegistu kontaktiert.
My main goal is to be trained well.
Mein wichtigstes Ziel ist eine gute Ausbildung in der Pharmaforschung. Anhand verschiedener traditioneller Pflanzen aus Äthiopien möchte ich Lösungen für gesundheitliche Probleme finden.
Der Pharmakologe Solomon Tesfaye ist ein gemütlicher Typ, der auch im Labor unter seinem Kittel Sneaker und Sweatshirt trägt. Selbst auf den lauten Straßen von Addis Abeba umgibt ihn eine Ruhe. Dennoch kann er seine Leidenschaft nicht verbergen, wenn es um die Pflanzen seines Landes geht. Die haben ihn bereits als Kind sehr interessiert.
Ich wollte neue Entdeckungen machen, Pflanzen mit Kohle und Asche mischen und herausfinden, wie sie aufeinander reagieren. Damals ging es mir noch nicht so sehr um den medizinischen Nutzen, mehr darum, Sachen in die Luft zu jagen. Das hat mich glücklich gemacht. Ich bin in Addis Abeba aufgewachsen. Und obwohl es eine große Stadt ist, wachsen dort überall Pflanzen wie die Vernonie, die bittere Scheinaster. Menschen in Äthiopien nutzen ihre Blätter seit Ewigkeiten als Putzmittel. Nun, da ich weiß, dass Vernonien antibakteriell wirksam sind, frage ich mich, wie die Menschen das damals herausbekommen haben.
It's fascinating, man. How do they discover this?
Tesfaye hat in Äthiopien und Indien studiert, wo er viel über die traditionelle Heilkunst Ayurveda gelernt hat. Ayurveda bildet einen wichtigen Pfeiler des staatlichen Gesundheitssystems in Indien, vergleichbar mit der traditionellen chinesischen Medizin. In Äthiopien ist die traditionelle Heilkunst rechtlich nicht ins Gesundheitssystem integriert. Der Hauptgrund dafür, sie ist zu wenig erforscht. Das möchte Solomon Tesfaye ändern. Gleichzeitig möchte er aber auch kranke Menschen vor Scharlatanerie und unvorhersehbaren Nebenwirkungen bewahren.
Dieses Wissen wurde über Jahrhunderte hinweg angewendet, um verschiedene Krankheiten zu kurieren. Traditionelle Heiler haben für sich in Anspruch genommen, alle Krankheiten behandeln zu können. Es gibt einige Zeugnisse von Patientinnen und Patienten, die geheilt werden konnten. Einige der Kräuter sind allerdings auch bekannt für ihre Genotoxizität, also eine Schädigung des Erbguts von Zellen. Wenn wir jetzt die Praxis der Heiler wissenschaftlich überprüfen, bedeutet das auch, dass wir ihre Patientinnen und Patienten vor möglichen Vergiftungen schützen.
Und so begleiten Tesfaye und sein Kollege, der Biologe Melaku Wonderfrasch, Tegistu und andere Heiler bei ihrer Arbeit. Sie sammeln mit ihnen Heilpflanzen und versuchen so viel wie möglich über ihre Anwendung zu erfahren, was gar nicht so leicht ist.
Es war nicht leicht, die traditionellen Heiler zu knacken, um an ihr Wissen über Heilpflanzen und deren Anwendung zu kommen. Die erzählen dir gar nichts. Es ist ihr Geschäftsmodell, ihr Wissen zu schützen.
Manche Heiler sind bereit, ihm Bruchteile ihres Wissens für eine gewisse Summe zu verkaufen.
We have been giving them money so that they will show us some of the medicinal plants, not all of the medicinal plants.
Es gibt aber auch Heiler wie Tegistu, die sich inhaltlich für Solomons Arbeit interessieren, die in die Wissenschaft und ihre Heilkunst vertrauen und wollen, dass Solomon ihre überlieferten Erkenntnisse validiert und evidente Erklärungen findet. Quasi das Beste aus beiden Welten. Solomons Kollege Wonderfrasch ist ein älterer Herr, dessen Rücken und Augen man viele übers Mikroskop gebeugte Jahre ansieht. Er leitet das Herbarium der Universität Addis Abeba. Die Pflanzensammlung befindet sich auf einem Flur mit dem Naturkundlichen Museum, bewacht von ausgestopften Hyänen, Warzenschweinen, Raubkatzen und Nilpferden. Das Herbarium besteht aus Tischen mit Mikroskopen und riesigen Aktenschränken mit gepressten Pflanzen. Hier werden die auf den Exkursionen gesammelten Kräuter klassifiziert und eingeordnet, erklärt Leiter Wonderfrasch.
Die Einteilung basiert auf Floramorphologie, der Gestalt der Pflanzen. Viele Blätter sehen erstmal gleich aus, also müssen wir mit dem Mikroskop nach den Schlüsseleigenschaften suchen, um so die Pflanzen zu identifizieren, die Solomon für seine Forschung benötigt.
Solomon Tesfaye konzentriert sich dabei auf 23 Heilpflanzen aus verschiedenen Landesteilen Äthiopiens, die von den Heilern bei krebsähnlichen Symptomen eingesetzt werden. Hier liegt sein Forschungsschwerpunkt: die toxischen Wirkungen der Pflanzen auf Gesunde und auf Krebszellen. Aber zur genauen Untersuchung fehlt es in der Hauptstadt an passenden Laboren.
Es gab keine Einrichtung, um die toxischen Aktivitäten in den Zellen in Addis Abeba zu prüfen.
Also haben sie die Pflanzen einfach in der Hoffnung gesammelt, sie in besser ausgestatteten Laboren in Europa oder den USA zu untersuchen. Nach vielen Anläufen gelingt ihm dies in Deutschland. Solomon Tesfaye arbeitet inzwischen an der Ostsee, am Institut für Pharmazeutische Biologie an der Universität Greifswald. Mit dem Otto-Bayer-Stipendium untersucht er hier die Wirkung der äthiopischen Heilpflanzen unter Laborbedingungen auf menschliche Zellen. Unterstützt wird er dabei vom Institutsleiter Sebastian Günther, der sich brennend für Solomon Tesfayes Forschung interessiert. Äthiopien sei in Ostafrika als vermutliche Wiege der Menschheit und einer langen Kultur ohne westlichen Einfluss ein Glücksfall.
Äthiopien war nie ein Land, was kolonisiert worden ist. Äthiopien hat einen sehr, sehr reichen Arzneischatz und eine unheimlich große Biodiversität. Es zeigt ja auch, dass Naturstoffe über Jahrmillionen eine Koevolution hatten, natürlich in den Pflanzen mit den Tieren, die diese Pflanzen fressen. Und das heißt, diese Naturstoffe sind angepasst an Wechselwirkungen mit Proteinen von Wirbeltieren. Und deswegen ist da die Wahrscheinlichkeit, was zu finden, gar nicht mal so gering. Und das ist das Interessante und das ist das Schöne an Solomons Daten. Wir sehen selektive Zytotoxizität und wir denken, es ist definitiv ein Grund, da weiterzumachen und zu schauen.
Selektive Toxizität. Das bedeutet, dass die Kräuterextrakte nur bestimmte Zellen angreifen, aber nicht alle. Das birgt die Hoffnung in der Krebstherapie, dass die Kräuter ebenso effizient gegen Krebs sein können, aber weniger Nebenwirkungen verursachen als eine Chemotherapie, die auch gesunde Zellen angreift. Besonders wirksam ist eine Pflanze, die auch der Heiler Tegisto verwendet.
Die Genidia, eine Pflanze, die traditionell in Äthiopien für die Behandlung von Melanomen und Brustkrebs verwendet wird. Wir klären nun die Strukturen auf von 9 Komponenten, die wir in der Pflanze als möglicherweise wirksam ausgemacht haben.
Hinter einer Sicherheitstür geht es zu einem der Labore der Uni Greifswald. Hier bringt Solomon Tesfaye die isolierten Genidia-Extrakte aus Äthiopien mit verschiedenen Zellkulturen zusammen. Die Ergebnisse sind vielversprechend.
Gebärmutterhalskrebs gehört zu den am schnellsten wachsenden Karzinomen. Dennoch, bei Probe 7 sehen wir schon bei 1 Mikrogramm pro Milliliter einen Effekt. Ab 3 Mikrogramm findet kein Wachstum des Tumors mehr statt. Das kann man wohl als sehr potentes Mittel gegen Krebs bezeichnen.
Das stimmt den Pharmakologen sehr hoffnungsvoll. Auch mit Blick auf seine Heimat. In Äthiopien ist nicht nur die Krebsvorsorge schlecht, auch eine ordnungsgemäße Behandlung findet oft nicht statt. Wenn ein Tumor mal rechtzeitig erkannt wird, dann können sich die PatientInnen in den meisten Fällen keine Chemotherapie leisten. Und der seit November 2020 herrschende Bürgerkrieg im Norden des Landes und die Corona-Pandemie haben zu weiteren ökonomischen und gesundheitlichen Versorgungsengpässen beigetragen. Herkömmliche Krebsbehandlungen sind in Äthiopien schwer und nur gegen viel Geld erhältlich. Das muss in Zukunft aber nicht zwangsläufig ein Todesurteil für KrebspatientInnen bedeuten, meint Forscher Solomon Tesfaye.
Wenn unser Projekt erfolgreich ist, können wir diese Extrakte für Patienten zugänglich machen, die sich keine Chemotherapie leisten können oder an welche, die eine Komplementärbehandlung wünschen.
Falls sich die neue Krebstherapie aus äthiopischen Pflanzen als erfolgreich herausstellt, bedeutet das aber nicht, dass der Forschungsort, die Uni Greifswald, die Lorbeeren und Tantieme für die Grundlagenforschung, die die Heiler in Äthiopien geleistet haben, alleine einheimst, erklärt der Institutsleiter Sebastian Günther.
Wir haben, wenn wir aus einem anderen Land Pflanzenmaterial bekommen, immer das Nagoya-Protokoll zu beachten. Nagoya-Protokoll besagt, dass jeglicher Benefit, alles was man daraus sozusagen an Gewinn machen könnte, immer geteilt werden muss mit dem Ursprungsland und den Wissenschaftlern oder der Universität, die sozusagen daran arbeitet.
Und Solomon findet, dass ein Teil an den Zusammenschluss der äthiopischen Heiler gehen sollte.
A part of the patent could be given to the traditional herbal medicine organization. Yeah, I agree that.
Nur leider ist das nach äthiopischem Recht schwer zu bewerkstelligen. Es fehlt ein Gesetz wie in China oder Indien, das die traditionelle Heilkunde staatlich schützt und eine Ausschüttung sicherstellt. Daher hat Solomon mit den traditionellen Heilern, mit denen er zusammengearbeitet hat, Einzelverträge mit Gewinnbeteiligungen abgeschlossen. Zurück in Äthiopien, in der Stadt Bahedar, an der Quelle des Blauen Nils, wo Heiler Tigistu seine kleine Praxis betreibt, mit dem Hyänenfell an der Wand. Angesprochen auf die Fortschritte im fernen Deutschland mit äthiopischen Pflanzen, wirkt der Heiler offen. Er vertraue Solomon Tesfaye.
Wenn er Resultate bekommt, bin ich an der Behandlung von Patienten interessiert, die an Krebs leiden. Solomon ist ein guter Mensch. Er wird mich nicht vergessen.
Dr. Solomon is a good person. Maybe he will not forget me.
Sagt der äthiopische Heiler Tigistu. Getroffen in Äthiopien hat ihn für die Weltzeit Kolja Unger und der hat mir gerade nochmal geschrieben, dass die Forschungen mit den äthiopischen Pflanzen noch andauern. Inzwischen ist auch die Uni Basel involviert. Wir haben gerade auch schon über den Bürgerkrieg in Äthiopien gehört. Das ist der zweite nach dem ersten in den 70ern bis 1991. Ja, und dieser zweite, der dauert auch schon anderthalb Jahre an. Und über den wollen wir jetzt sprechen mit unserer Korrespondentin für Ostafrika, Antje Diekans. Hallo.
Ja, hallo.
Frau Diekans, in Äthiopien leben ca. 110 Millionen Menschen und es gibt mehr als 100 verschiedene Ethnien. Mit einer dieser Gruppen, den Tigray, die im Norden leben, gibt es einen Krieg. Was ist das Problem der Zentralregierung? Warum schickt sie Panzer in den Norden?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, ist der Kriegsbeginn ja schon ein bisschen her. Also das hat im November 2020 angefangen, ziemlich genau ein Jahr, nachdem der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis bekommen hatte. Da hat er also im eigenen Land, jetzt kann man vielleicht auch nicht sagen, einen Krieg gestartet, sondern ein Machtränkespiel, das da über Monate sich zugespitzt hatte, ist dann tatsächlich explodiert in dieser Form. Und zwar hat die TPLF, die Volksbefreiungsfront aus Tigray, bis zu Abis Machtantritt eigentlich das gesamte Land Äthiopien geleitet. Also die hatten sowohl die wichtigsten Posten in der Politik in Addis Abeba inne, als auch das Militär unter sich. Und als Abi dann an die Macht kam, wurde die TPLF mehr und mehr ins Abseits gedrängt, beziehungsweise wieder zurück in den Norden nach Tigray. Und das wollte die sich nicht gefallen lassen. Und dann gab es eben diese langen politischen Machtkämpfe, die dann zu diesem Krieg geführt haben, der im November 2020 begann und seitdem wirklich ja ein sehr blutiger Krieg ist. Zehntausende Menschen sollen seitdem getötet worden sein, Hunderttausende vertrieben, großes Leid.
Man hört aber relativ wenig bei uns zumindest davon. Das hat auch damit zu tun, dass eben kaum Journalisten in der Gegend unterwegs sind und eben ja keine neutralen Berichterstatter kaum dort zu finden sind. Sie sind an Material gekommen, Frau Diekans, vor ein paar Wochen. Wie ist derzeit der Stand?
Um nochmal auf die Berichterstattung zurückzukommen, das ist tatsächlich während dieses ganzen Konfliktes ein großes Problem, da überhaupt an unabhängige Berichte zu kommen. Denn alle Töne, die man da bekommt, sind meistens eingefärbt. Entweder Unterstützer der Regierung oder Unterstützung der Volksbefreiungsfront. Und die äthiopische Regierung hat lange Zeit wirklich auch den Kurs gefahren, dass sie so gut wie gar keine Journalisten mehr ins Land gelassen hat. Also auch ich habe es nicht geschafft, eine Akkreditierung, die man dann dafür braucht, in den vergangenen Monaten zu bekommen. Aber ich konnte jetzt zuletzt eben mit einem österreichischen Journalisten zusammenarbeiten, der im Land ist und dann die Erlaubnis bekommen hatte, in die Afar-Region auch im Norden des Landes zu fahren und zu gucken, wie dort die Lage inzwischen ist. Denn der Krieg, der ist inzwischen eben nicht mehr nur in Tigray oder das war er dann schon sehr schnell nicht mehr, sondern hat sich auch auf die Nachbarregionen ausgeweitet. Und in Afar ist die Lage ganz besonders schlimm. Allein darum, weil das sowieso schon eine Region im Land ist, wo die Versorgungslage auch sonst schon schlecht ist. Also selbst wenn da jetzt alles ganz normal läuft, wird da ein Teil der Bevölkerung mit Nahrungsmittelhilfen unterstützt. Und jetzt hat auch dort in den vergangenen Monaten es schwere Kämpfe gegeben. Und noch dazu kommt, dass eine Dürre da herrscht, wie in weiten Teilen Ostafrikas. Und ja, jetzt eigentlich noch mehr Nahrungsmittelhilfen ankommen müssten, aber die kommen eben auch wegen der Kriegssituation dann oft nicht durch. Und die Lage ist da für ganz viele Menschen verheerend, dass sie wirklich Hunger leiden.
Aber wie würden Sie jetzt die Kämpfe derzeit beschreiben? Ist es so, dass die eine Seite da Gewinne hat, wenn man das so bezeichnen kann, die Befreiungsfront der Tigray? Oder ist es so, dass die Zentralregierung die Lage langsam wieder in den Griff bekommt?
Also wenn es nach Abiy Ahmed geht, dann ist der Krieg beendet im Moment. Also der hat zuletzt zum Beispiel eine Erklärung zum Ukraine-Krieg abgegeben, wo er gesagt hat, gerade weil sein Land ja zuletzt auch solche Erfahrungen gemacht habe, hoffe er, dass es auch in der Ukraine bald wieder Frieden gebe. Also so wird das inzwischen von der äthiopischen Regierung kommuniziert, aber es ist eben von Frieden in Äthiopien ganz und gar keine Rede im Moment. Die Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen, Michelle Bachelet, hat in dieser Woche in Genf eine Erklärung dazu abgegeben und sie hat gesagt, dass sich die Situation im Norden seit November nochmal verschlechtert habe. Ihr Büro habe Berichte über brutale Angriffe und viele Vergewaltigungen erhalten. Und vor allem leidet die Bevölkerung unter Luftangriffen. Bachelet sagte, dass ihre Mitarbeiter mehr als 300 Todesfälle durch die Angriffe in den vergangenen Monaten gezählt haben. Und dazu kommen dann eben noch viele Verletzte. Also letztendlich ist es so, die TPLF hatte sich schon mal bis kurz vor die Hauptstadt Addis Abeba vorgekämpft. Das war Ende vergangenen Jahres so. Da dachte man sogar auch eine Zeit lang, kann jetzt tatsächlich Addis Abeba fallen. Aber dann ist es Abiy Ahmed gelungen oder seinem Militär die TPLF wieder zurückzudrängen, wahrscheinlich mit großer Unterstützung durch Drohnen, die unter anderem aus der Türkei dann geliefert wurden. Und jetzt ist die TPLF eben wieder in Tigray zum Großteil. Aber das ist auch eine Region, die ist sehr gebirgig, wo man sich immer wieder gut zurückziehen kann und wo dann eben das gerade im Moment stattfindet, was man allgemein immer so als Guerillakrieg bezeichnet. Also wo dann die TPLF aus ihren Lagern heraus dann vereinzelte Angriffe noch unternehmen kann.
Und dieser Guerillakrieg, weitet der sich auch aus außerhalb dieser Tigray-Region, in der ca. 3 Millionen Menschen leben? Aber ich habe es gesagt, in Äthiopien leben mehr als 110 Millionen Menschen. Mhm. Kann man sagen, dass sich der auswirkt auf das ganze Land oder ist der wirklich lokal beschränkt?
Ja, insgesamt ist Äthiopien ja sehr groß tatsächlich. Der Krieg ist nicht beschränkt auf die Tigray-Region, sondern hat schon sehr schnell auch die Nachbarregionen ergriffen. Und letztendlich auch das Nachbarland Eritrea, beziehungsweise war schon ziemlich schnell klar, dass Truppen aus Eritrea an der Seite von Abis Militär gegen die TPLF gekämpft haben. Also auch da gibt es dann noch Verwicklungen. Jetzt ist das aber insgesamt die Region schon im Norden des Landes. Also wenn man jetzt im Moment in der Hauptstadt Addis Abeba ist, dann fühlt sich das Leben da, glaube ich, für die meisten Menschen sehr normal an oder so, wie es sonst auch ist. Dann gibt es andere Regionen des Landes, die ganz andere Probleme haben. Ich habe eben schon mal kurz von der Dürre gesprochen, die auch ein großes Thema in Äthiopien im Moment ist. Auch an der Grenze zu Somalia, also dann im Süden des Landes, ist das im Moment ein großes Problem, dass die Versorgungslage katastrophal für die Menschen ist, dass da ganz andere Probleme tatsächlich eine Rolle spielen.
Jetzt haben wir schon gehört von Ihnen, dass Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed von Frieden gesprochen hat. Sie haben Berichte wiedergegeben, die eben ein anderes Bild zeichnen. Gibt es denn so eine Art politischen Kompromiss oder sagt man einfach, wir haben die stärkeren Waffen quasi in der Zentralregierung und halten jetzt diesen Guerillakrieg aus oder schafft man da künftig doch irgendwie wieder zueinander zu finden?
Zu Beginn dieses Jahres, da haben sich viele sehr zuversichtlich gezeigt, dass der Konflikt vielleicht dann doch mal am Verhandlungstisch beizulegen sei. Denn militärisch ist es tatsächlich so, da stecken die Konfliktparteien fest. Also da würde nicht so schnell eine Entscheidung fallen. Aber Anfang des Jahres sagte dann unter anderem der EU-Außenbeauftragte Borrell, dass es Signale geben würde, sowohl von der TPLF als auch von der äthiopischen Regierung, dass man zu Verhandlungen bereit sei. Bei Abiy mag dabei auch eine Rolle gespielt haben, dass sogar das Nobelpreiskomitee ihn dann inzwischen mahnte, dass er als Preisträger auch eine besondere Verantwortung habe. International war der Druck oder ist der Druck auch einfach sehr groß, dass Frieden geschlossen werden sollte. Aber tatsächlich ist seitdem nicht viel passiert, was auch daran liegt, dass eben auch andere Parteien in dem Konflikt mitmischen. Also selbst wenn Abiy jetzt auf die TPLF zugehen würde, man tatsächlich Gespräche miteinander hält, dann würde er mit einem Abkommen mit der TPLF wiederum riskieren, dass er seinen Rückhalt in den Nachbarregionen verliert. Zum Beispiel eben in der Afar-Region, wo die Menschen in den vergangenen Monaten sehr unter dem Krieg gelitten haben und jetzt die TPLF zur Rechenschaft ziehen wollen. Also das ist gar nicht einfach, weil da sehr viele Parteien in diesem Konflikt eine Rolle spielen und man eben mehr als nur zwei an einen Tisch bringen muss.
Sagt Antje Diekans aus unserem Ostafrika-Studio in Nairobi über den schwelenden Konflikt oder Krieg in Äthiopien. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, und morgen geht es dann hier im Weltzeit-Podcast wieder um den Krieg in Europa. Wir fragen, wie es den Menschen im Baltikum geht. Und wie in Skandinavien, also in Schweden und Finnland, über den NATO-Beitritt diskutiert wird. Ich bin André Zanto. Bis dahin.